Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das endgültige Ergebnis der Nationalratswahl ist da. 28,9% haben vergangenen Sonntag die FPÖ gewählt, 26,3% die ÖVP. 21,1% haben der SPÖ ihre Stimme gegeben, 9,1% haben für die Neos gestimmt und 8,2% für die Grünen. Der Rest der Stimmen entfiel auf Kleinparteien und ungültige Stimmen. Es haben dieses Mal also 1,4 Millionen Menschen, so viele wie noch nie, die FPÖ gewählt. Und das vor allem in einem Gebiet, nämlich am Land. Wieso die FPÖ gerade Menschen außerhalb der Städte so erreicht hat, welche Parteien dort besonders stark verloren haben und was die Corona-Pandemie damit zu tun hat, darüber sprechen wir heute. Stefanie Rachbauer, du hast dir als stellvertretende Chefin der Standard-Innenpolitik die Wahlergebnisse natürlich ganz besonders genau angeschaut. Und da fällt auf, die FPÖ war heuer eben am Land ganz besonders stark. Wie stark denn genau?
Ordentlich stark. Also österreichweit hat die FPÖ den ersten Platz gemacht, hat rund 29% der Stimmen für sich verbuchen können. Das ist ein deutlicher Zuspruch, aber noch deutlicher ist das eben am Land. Wenn man die Städte ausblendet und sich nur die ländlichen Regionen anschaut, dann hat die FPÖ dort 33% der Stimmen gemacht. Das ist ein Drittel. Im Unterschied dazu, in den Städten kommen die Freiheitlichen nur auf 22%.
War das schon immer so, dass die FPÖ am Land besonders stark ist?
Nein, das war nicht immer so. Wir erleben da eine neue Entwicklung. In der Vergangenheit war das so, dass die FPÖ sogar die Partei war, die größte Stadt-Land-Homogenität hatte. Also wo quasi die Stimmanteile am Land und in der Stadt relativ gleich stark waren. Und jetzt gibt es eben diesen neuen Gap. Der hat sich schon bei der Europawahl im Juni abgezeichnet. Da hat die FPÖ am Land stärker gewonnen als in den Städten. Das hat man da schon gesehen. Und jetzt ist er eben voll da. Und auch die Bundespräsidentenwahl 2016 hat schon ein bisschen in die Richtung gedeutet, wenn wir uns da erinnern. Hätte man da den Menschen in den urbanen Gebieten das Wahlrecht entzogen, dann wäre Norbert Hofer, der blaue Kandidat, mit zweistelligem Vorsprung Präsident geworden.
Bei dieser Wahl jetzt. Ich habe so eine Vermutung, aber wem hat die FPÖ am Land denn die meisten Stimmen abspenstig gemacht?
Also was die Parteien angeht, eindeutig der ÖVP. Auch das ist ein historisches Phänomen, das wir da sehen. So einen großen Wähleraustausch von einer Partei zur anderen hat es noch nie zuvor gegeben. Und das hat viel mit Sebastian Kurz zu tun. Wir haben dazu auch mit einem Experten gesprochen, mit dem Wahlforscher Christoph Hofinger. Und der hat das so erklärt. Zuerst war es eben so, dass Stimmen unter der Kurz-ÖVP quasi von der SPÖ zur Volkspartei gewandert sind und jetzt eben von der Volkspartei zur FPÖ. Der Grund ist, dass Sebastian Kurz mit Themen und Botschaften Politik gemacht hat, mit denen er die Leute quasi hergerichtet hat für die Freiheitlichen. Und die FPÖ musste jetzt, wo Sebastian Kurz nicht mehr da ist, nur mehr ernten.
Wieso ist denn die Landbevölkerung so blau geworden?
Dafür gibt es mehrere Gründe. Ich greife mal ein paar heraus. Das erste ist ein gewisses Gefühl der Abgehängtheit oder der Eindruck, dass früher alles besser war. Das ist eine Stimmungslage, die in Landgemeinden stärker ist als in der Stadt. Man muss sich das nur vorstellen, es gibt Orte in Österreich, da gibt es kein Wirtshaus mehr, keinen Bankomat. Die Jungen gehen alle weg. Da fällt es natürlich schwer, optimistisch zu sein. Und die FPÖ, die holt das ab, indem sie sagt, wir sehen das. Und die bösen Eliten, die Großkopferten in Wien, die verstehen das nicht. Wir aber schon. Und über diese Schiene kann die FPÖ Menschen für sich gewinnen.
Du hast gesagt, die Menschen fühlen sich abgehängt. Hat die türkis-grüne Koalition hier einen sehr großen Teil der Bevölkerung vernachlässigt?
Vernachlässigt zu sagen, fände ich ein bisschen zu harsch ausgedrückt. Ich glaube, was man schon sehen muss, ist, Regierungsparteien haben es in diesen Zeiten schwerer. Das kann aber natürlich nicht die Erklärung für alles sein. Das Ergebnis zeigt, glaube ich, schon, dass offenbar ein großer Teil der Menschen nicht darauf vertraut, dass unter türkis-grün ihr Leben besser wird oder dass sich eine bessere Zukunft für Österreich daraus ergibt. Und das, obwohl die letzte Regierung eigentlich sehr viel Geld ausgegeben hat, um genau das zu vermeiden. Also da wurden zig Milliarden ausgegeben, um die Folgen der Teuerungswelle abzufedern zum Beispiel. Und da gab es zum Beispiel auch den Klimabonus. Da wurden explizit Menschen, die am Land leben, bevorzugt sozusagen, weil das ja an die ÖV-Anbindung gekoppelt ist und wenn die schlechter ist, so wie es am Land ist, hat man mehr ausgezahlt bekommen. Das ist aber offenbar nicht angekommen. Und sicher ein Thema ist dann auch Migration. Also die Grünen tun sich da traditionell schwer. Bundeskanzler Karl Nehammer hat versucht, das Thema abzuholen, hat betont, was man beim Grenzschutz alles gemacht hat, hat quasi wöchentlich verkündet, dass Asylantragszahlen gesunken sind, aber das hat offenbar nicht gereicht.
Und welche Versprechen, gerade der FPÖ, haben die Landbevölkerung nun erreicht?
Ich glaube, da ging es weniger um konkrete Versprechen im Sinn von, ich möchte die Steuer um x Prozent senken oder ähnliches. Die FPÖ ist vor allem mit einem emotionalen Versprechen angetreten. Diese 5 guten Jahre, die Freiheitlichen quasi in jeden Graben Österreichs hinein plakatiert haben, das ist schon was, das gezogen hat, denke ich mir. Das holt eben alle ab, die sich irgendwie abgehängt fühlen oder pessimistisch sind, Zukunftsängste haben. Und wenn ich dann noch dazu schreibe, euer Wille geschehe, wie das Herbert Kickl ja getan hat, dann sagt das, jetzt seid endlich ihr dran und nicht mehr die Eliten.
Welche Rolle haben denn da die Impfskepsis und die Corona-Politik gespielt? Da war ja auch gerade am Land die Stimmung doch ein bisschen anders als in den urbanen Zentren Österreichs.
Das war ein Riesenthema, wie du richtig sagst. Ich habe in den vergangenen Tagen mit mehreren FPÖ-Wählerinnen und FPÖ-Wählern gesprochen, auch aus ländlichen Regionen. Und was da immer sofort gekommen ist, war das Thema Corona. Also die haben mir gesagt, sie können zum Beispiel Sebastian Kurz diesen Satz, jeder wird jemanden kennen, der an Corona gestorben ist, den können sie nicht verzeihen, das hat solche Ängste geschürt. Oder die FPÖ war die einzige Partei, die zu mir gehalten hat, als ich mich nicht impfen lassen wollte. Das sind Dinge, die man da zu hören bekommt. Und ich denke, ein Beispiel, das das auch ganz gut zeigt, ist die Gemeinde Spiss in Tirol. Gemeinde ist ein bisschen übertrieben formuliert sogar. Das ist eigentlich nur ein Örtchen, wo knapp 100 Leute wohnen. Und die ist während der Pandemie schon berühmt geworden, weil die Impfquote dort lange die geringste des Landes war. Und bei der jetzigen Wahl hat die FPÖ dort ihr bestes Ergebnis eingefahren, 67% der Stimmen und auch das größte Plus verbucht.
Nun hat neben der Impf- und Corona-Skepsis natürlich auch das Thema Zuwanderung einfach eine riesige Rolle gespielt für die WählerInnen der FPÖ. Warum ist das auch gerade am Land so ausgeprägt, wo doch eigentlich der meiste Zuzug in den Städten verzeichnet wird?
Also man weiß, dass quasi die Einstellung gegenüber Migration dort positiver ist, wo Menschen auch tatsächlich mit Migrantinnen und Migranten zu tun haben. Das ist tendenziell in den Städten so. Und wo man quasi sich gar nicht vorstellen kann, wie ein Leben in einer durchmischten Gesellschaft ausschauen kann, vielleicht auch Vorstellungen davon hat, die wenig mit der Realität zu tun haben, da hat man vielleicht auch Angst. Das, was man nicht kennt, das bereitet einem Sorgen und das holt die FPÖ ab.
Nun hast du irgendwie schon rausgearbeitet, dass eben Menschen am Land doch andere Themen beschäftigen oder vielleicht dieselben Themen auf andere Art und Weise. Haben die übrigen Parteien da Potenzial liegen lassen? Vielleicht doch auch zum Beispiel die SPÖ, die ja vor allem in den urbanen Zentren gute Ergebnisse eingefahren hat.
Ja, also wenn man zum Gedanken von vorher zurückgeht, SPÖ-Wähler gingen erst zur ÖVP und dann zur FPÖ, dann zeigt das ja eben schon, dass die Sozialdemokratie augenscheinlich auch in diesen Regionen mal begeistern konnte. Ich glaube, noch ein bisschen mehr gilt das sogar für die ÖVP, die traditionell am Land eben stark verankert ist. Und wenn man sich das Ergebnis von der Wahl anschaut, dann schneidet die auch jetzt noch am Land besser ab, halt nicht mehr so gut wie früher. Also da haben wir jetzt 31% Stimmanteil am Land für die ÖVP, aber nur 19% in der Stadt.
Hat das damit zu tun, dass das Land in der österreichischen Politik womöglich generell unterrepräsentiert ist? Also gerade der Bundespolitik wird ja schon gerne mal ein bisschen ein Fokus auf Wien und auf die Ballungsräume nachgesagt.
Ich finde, das ist eine sehr spannende Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also wenn man sich das aus einer reinen Logik von Parteien überlegt, dann ist es schon so, dass die ein Eigeninteresse dran haben, Menschen am Land zu vertreten, weil es dort einfach viele Wählerinnen und Wähler gibt. Also es gibt unterschiedliche Berechnungen, wie viele das sind, aber manche gehen von bis zu 70% der Bevölkerung eben aus, die im Land leben. Also da ist ordentlich Potenzial da für die Politik. Und ich finde, es gibt auch Belege dafür, dass sie den Menschen dort etwas anbietet. Zum Beispiel beim letzten Finanzausgleich. Da wurde ein eigener Zukunftsfonds eingerichtet, mit dem die Gemeinden und Länder Projekte unterstützen können, mit denen sie Themen bearbeiten können, die gerade am Land wichtig sind. Zum Beispiel der Ausbau der Kinderbetreuung. Da hinken ländliche Gemeinden eben eher noch hinterher. Und es gibt auch noch andere Aspekte. Wenn ich zum Beispiel einen weiten Anfahrtsweg in die Arbeit habe, dann kriege ich eine Pendlerpauschale, damit ich eben das Auto nehmen kann, um ins Büro oder in die Fabrik zu kommen. Das kommt Menschen am Land zugute. Oder die Debatte um den Verbrenner und das Einfamilienhaus. Also schon alleine, dass das politisch so hart umkämpfte Themen sind, das sagt ja was aus. Und das betrifft eben auch vor allem Menschen am Land. Wenn ich in einer Mietwohnung in der Stadt lebe, vielleicht nicht mal ein Auto habe, dann betrifft mich das alles gar nicht und ist mir wahrscheinlich ziemlich wurscht.
Steffi, jetzt gibt es ja so ein bisschen dieses Klischee der Kinder, die nach Wien studieren gehen und dann alle als Grünwähler zurückkommen, so hat das, glaube ich, mal wer aus der Politik formuliert. Und umgekehrt von den, ich sage mal, linker eingestellten Menschen in der Stadt, die zu Weihnachten heim aufs Land fahren zur Familie und wieder mit dem problematischen Onkel diskutieren müssen. Wird diese Spaltung zwischen der rechten Landbevölkerung und der linken Stadtbevölkerung künftig immer größer werden in Österreich?
Das ist wirklich schwierig abzuschätzen. Also ja, bei der Europawahl gab es eben jetzt schon Anzeichen für diesen Gap. Bei der Nationalratswahl hat es sich jetzt auch wirklich gezeigt. Es ist schwer zu prognostizieren, wie sich das weiterentwickeln wird. Es kommt auch ein bisschen darauf an, was die anderen Parteien tun werden. Also wenn die Sozialdemokratie implodiert, dann könnte die FPÖ zum Beispiel auch in den Städten wieder stärker werden. Oder die FPÖ könnte am Land am Boden gewinnen. Auch damit wäre der Gap kleiner. Also ich glaube, wir dürfen da gespannt bleiben.
Vielen Dank, Stefanie Rachbauer, für diese Einschätzungen.
Danke, Antonia.
Das war's schon für heute mit Thema des Tages. Falls Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns doch eine gute Bewertung, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Jetzt aber noch dranbleiben. Im Meldungsüberblick geht's unter anderem darum, warum morgen all unsere Handys plötzlich losschrillen werden. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wir bleiben noch ganz kurz bei der Wahl. Heute Freitag hat nämlich Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit seinen Gesprächen mit den Parteichefs begonnen. Als Wahlgewinner hat Herbert Kickl den Anfang gemacht. Er war Freitagmittag bei Van der Bellen geladen. Am Montag folgen dann Gespräche mit ÖVP-Chef Karl Nehammer und SPÖ-Chef Andreas Babler. Zweitens, die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Terrororganisation Hisbollah im Libanon gehen weiter. In der Nacht auf Freitag hat Israel Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Israel hat außerdem zur Evakuierung von 20 weiteren Orten im Süden des Libanons aufgerufen. Bereits 100.000 Menschen sind nach Syrien geflohen. Auch eine der Fluchtrouten soll bei dem Angriff zerstört worden sein. Umgekehrt wurden Städte und Ortschaften im Norden Israels erneut mit Raketen aus dem Libanon angegriffen. Auch im Westjordanland und im Gazastreifen gehen die Angriffe weiter. Im Westjordanland wurde bei den angeblich schwersten israelischen Luftangriffen seit Jahren mindestens 18 Menschen getötet. Drittens, mit Österreichs Wirtschaft geht's langsamer bergauf als gedacht. Neueste Prognosen gehen nur noch von einem Wirtschaftswachstum von unter 1% für das kommende Jahr aus. Bisher hat man mit einem Plus von 1,5% gerechnet. Das liege vor allem daran, dass Unternehmen weniger Investitionen getätigt haben als erwartet und auch der Konsum ist nicht so angestiegen wie erhofft. Da hat das Finanzministerium das Defizit überraschenderweise nach der Wahl von 2,9 auf 3,3% korrigiert. Damit überzieht Österreich eigentlich die sogenannten Maastricht-Kriterien, die für Staaten des Europäischen Wirtschaftsbunds gelten. In konkreten Zahlen ist Österreichs Verschuldung in diesem Jahr um 30 Milliarden Euro höher als angenommen. Die nächste Regierung wird also auch hier gefordert sein, Maßnahmen zu setzen. Und viertens, nicht erschrecken, wenn am Samstag zwischen 12 und 13 Uhr plötzlich das Handy schrillt. Denn beim alljährlichen Sirenenprobealarm heult diesmal auch zum ersten Mal das Handy auf. Dabei handelt es sich um einen Testlauf des sogenannten AT-Alerts. Das soll die Bevölkerung in Zukunft vor Katastrophenereignissen warnen. Neben dem Signalton wird auch eine Textnachricht verschickt. Der Alarm erfolgt automatisch, man braucht also keine eigene App. Und Achtung, es klingelt auch, wenn das Handy auf stumm geschalten ist. Falls man sich also auf einer ganz wichtigen Veranstaltung befindet, wo ein Alarm wirklich unpassend wäre, dann am besten rechtzeitig den Flugmodus einschalten. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Und falls Sie noch eine ausführliche Einordnung des Wahlergebnisses durch die Standard-Chefredaktion hören wollen, dann hören Sie morgen unbedingt bei unserem Schwester-Podcast Inside Austria rein, überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie uns das gern an podcast@derstandard.at. Und falls Ihnen unsere Arbeit gefällt und Sie uns unterstützen wollen, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. An dieser Folge haben außerdem Margit Ehrenhöfer und Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.